1,5 Millionen Menschen gehen in Deutschland zur Tafel, weil sie sich den Lebensmitteleinkauf nicht mehr leisten können. Sind das 1,5 Millionen Menschen zu viel? Der deutsche Sozialstaat ist offenbar überfordert. Journalist und Filmemacher Ulf Eberle hat deshalb für den WDR zum System Tafel recherchiert. Er erzählt uns heute von Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und von Tafeln, die zwar auf verschiedenen Ebenen helfen, das eigentliche Problem aber nicht lösen können. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 3. Februar. Ulf, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Danke. Ich habe für meine Recherche Rosi getroffen. Rosi ist Rentnerin, 77 Jahre alt, wohnt jetzt in Mettmann, kommt aber ursprünglich aus dem Osten, aus der DDR damals noch, ist 1988 mit Ausreiseantrag dann tatsächlich in den Westen gekommen, also kurz vor der Wende.
Ja, also viel Geld hatte ich noch nie. Das von Anfang an. Drüben hat man so ein bisschen viel verdient. Steckt dann irgendwie drin.
Die ist seit vielen Jahrzehnten geschieden, ohne Partner und ist oft ziemlich allein in ihrer kleinen, aber reich dekorierten Wohnung. Die hat sie's hübsch gemacht, die Rosi, weil sie eben da sehr viel Zeit verbringt. Und der einzige Tag, an dem Rosi ihre Wohnung mal verlässt, das ist der Donnerstag. Das ist ein ganz wichtiger Termin für sie, denn da fährt sie zur Tafel und da holt sie sich dann Lebensmittel ab für die Woche.
Also ich freue mich schon donnerstags immer, wenn ich zur Tafel gehe.
Jeder oder jede, der bei der Tafel einkauft oder sich Lebensmittel abholt, der hat einen festen wöchentlichen Termin, wo man dann eben dahin darf. Und man braucht dafür aber eine Berechtigung. Also man muss beim ersten Tafelbesuch nachweisen, entweder durch Rentenbescheid oder durch einen Grundsicherungsbezug oder Wohngeld, dass man berechtigt ist, Tafellebensmittel zu beziehen. Und das hat Rosi ganz am Anfang mal gemacht. Seitdem hat sie jetzt so einen Ausweis. Aber erstmal muss Rosi dahin und das macht sie mit dem Auto, weil sie nämlich ziemlich eingeschränkt ist bewegungsmäßig.
Ich kann nicht mehr wie 30, 40 Meter gehen, dann muss ich mich setzen wegen meinem Rücken.
Rosi hat ganz starke Rückenprobleme und kann sich auch in der Wohnung nur noch mit dem Rollator bewegen. Und deswegen braucht sie halt dieses Auto, was natürlich eigentlich doof ist, weil es ziemlich viel Geld frisst und weil sie dafür auch einen Kredit aufnehmen musste und den zahlt sie immer noch ab und so. Also eigentlich würde sie da gerne darauf verzichten, aber das würde dann bedeuten, dass sie auch nirgendwo mehr hin kann.
In der Stadt rein ist es weit, bergauf geht auch, ne?
Also die Tafel in Mettmann ist so, das ist in so einem ehemaligen Gemeindezentrum. Das wird demnächst abgerissen. Die müssen auch umziehen. Demnächst haben wir auch schon eine neue Behausung. Und dann sind da lauter so Stationen. Also die erste Station ist Obst und Gemüse. Und da sind dann eben diese freiwilligen Helfer, Helferinnen, die dann eben Lebensmittel ausgeben. Allerdings, da kann man sich jetzt als Tafelkunde nicht frei auswählen, was man haben möchte, sondern die haben schon so ein bisschen vorsortiert und zeigen einem quasi in so einem kleinen Körbchen, woraus man wählen kann oder was man auch ganz mitnehmen kann.
Das ist Standard, das können Sie schon mal mitnehmen. Dann kann ich noch Avocado anbieten, wenn Sie möchten.
Nee, aber ich würde noch eine Zitrone mitnehmen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ich habe noch eine Pflaume vergessen.
Ja, die kannst du behalten.
Oh. Das sind, glaube ich, insgesamt 5, 6 Stationen. Dann ist man da durch. Und dann ist es aber so, dass eben auch häufig die, die da auch schon länger sind, gern noch ein bisschen verweilen. Also man hetzt da nicht durch.
Ja, ich komme ja sonst nicht raus, weil da habe ich immer eine Abwechslung. Dann kann ich mich mit den Leuten unterhalten.
Dann finden da wirklich noch ganz häufig so ein Plausch statt. Und Rosi genießt das wirklich auch immer sehr. Da merkt man halt, dass die ansonsten viel zu Hause sitzt. Und deswegen ist dieser Tafeltermin für sie nicht nur, hier bekomme ich jetzt umsonst fast Lebensmittel, sondern hier bekomme ich auch ein Gespräch. Und hier kann ich mal ein bisschen unter Menschen sein.
Wieso ist Rosi eigentlich auf die Tafel angewiesen?
Rosi hat immer im Niedriglohnsektor gearbeitet, also die hat nie viel verdient. Und nach 43 Jahren Berufsleben in Ost und West bekommt sie jetzt aktuell eine Rente von 1280 Euro. Das ist für sie wenig, weil das geht natürlich viel drauf für Miete. Da ist das Auto mit dem Kredit und da sind dann auch mal ungeplante Ausgaben für die Gesundheit und so. Deswegen hat Rosi also so ein ganz penibles Ausgabenbuch bei sich zu Hause.
Nach der Hälfte vom Monat waschen ich dann aus, was ich noch hab, was ich noch bezahlen muss. Das ziehe ich dann ab und dann weiß ich, was übrig bleibt.
Jetzt geht's ja so aufs Ende des Monats zu. Wie ist denn die Bilanz?
Ja, ich habe noch 24,50 Euro.
Die weiß immer ganz genau, wie viel Geld ihr jeden Monat noch bleibt. Und also würde sie normal in Supermärkten einkaufen müssen, dann würde sie jeden Monat ins Minus rutschen. Das hat sie ausgerechnet und das glaube ich der auch.
Mit diesen 24,50 Euro müsse sie jetzt noch eine Woche bestreiten, ne?
Ja, ich kaufe das nicht mehr. Dann nicht mehr anladen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die vielleicht auch ein, ja, wie soll ich das beschreiben, ein ungutes Gefühl haben, dahin zu gehen, weil man ja irgendwie vielleicht in so einer Art Bittstellerstellung ist, oder nicht?
Nein, es ist ganz häufig so, dass Menschen, die armutsbetroffen sind, den Weg zur Tafel gerade nicht machen.
Bei den Zahlen der Nutzerinnen haben wir Zahlen vorliegen, die davon ausgehen, dass so zwischen 1,5 und 2 Millionen Menschen regelmäßig die Tafel nutzen.
Aber das sind eben lange nicht alle Menschen, die von Armut betroffen sind. Es hat mal der Sozialpädagoge und Professor an der Universität in Duisburg, Holger Schonewill, untersucht. Der beschäftigt sich mit dem Thema Armut in Deutschland.
Die Zahl der von Armut und Ausgrenzung gefährdeten Personen in Deutschland ist aber etwa 10-mal so viel. Also es ist ein Faktor 10 der Personen, die eventuell auch darauf angewiesen wären oder für die das eine wichtige Hilfe wäre, die aber, wo ein Großteil, also 90% von denen im Moment die Tafel nicht nutzten.
Also es muss da ja Gründe für geben. Das ist offensichtlich ganz häufig die Scham. Also es entspricht nicht meinem Selbstbild. Ich möchte nicht als arm gelten. Aber dann gibt es eben manchmal Situationen, wo die Betroffenen echt merken, es geht nicht weiter. Ich schaffe es einfach nicht, Lebensmittel im Supermarkt zu kaufen. Die Inflation hat alles noch viel schlimmer und teurer gemacht. Und dann ist da so der Punkt erreicht, wo man dann vielleicht doch mal mit zur Tafel geht.
Wir haben zum Beispiel von jungen Vätern und von jungen Müttern häufig die Erzählung, wo gesagt wurde, ja, vorher bin ich irgendwie zu Rande gekommen. Und dann irgendwann ging es aber nicht mehr. Irgendwann war es der Punkt gekommen, wo ich wusste, nächste Woche werde ich mein Kind nicht versorgen können, wenn das so weitergeht. Und dann haben sie sich überwunden und sind zur Tafel gegangen, wurden zur Tafel Nutzerinnen.
Um nochmal auf Rosi zurückzukommen, bei der ist es ein bisschen eine Sondersituation. Die hat nämlich tatsächlich während ihrer Berufszeit noch, als es ihr auch gesundheitlich noch besser ging, hat die auch freiwillig bei der Tafel mitgearbeitet. Also die war eine Helferin und hatte dann, ja, als es dann irgendwann selber bei ihr soweit war, dass die Rente da war und sie gesehen hat, das ist ja unglaublich wenig und da komme ich schwer mit über die Runden, da war bei der die Schamgrenze, die war da nicht so hoch, ja, also die hat gesagt, so Mensch, ich habe hier mich jahrelang eingebracht, ich habe hier mitgeholfen, jetzt kann ich auch mal hier als Kundin hinkommen.
Das heißt, zur Tafel gehen sowohl viele junge Eltern als auch Rentnerinnen und Rentner wie Rosi. Wie ist denn insgesamt die Altersverteilung von denen, die auf die Tafel angewiesen sind? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
Also wie sich die 1,5 Millionen Kunden und Kundinnen der Tafeln zusammensetzen, das hat der Dachverband der Tafeln aufgeschlüsselt. 50% sind Erwachsene, so zwischen 18 und 63 Jahren. 29% sind Kinder und Jugendliche und 20% sind Senioren und Seniorinnen über 63 Jahren.
Und die Tafel ist ja dafür da, wie im Fall von Rosi, Menschen mit wenig Geld mit Lebensmitteln zu versorgen. Welche Aufgaben übernehmen Tafeln denn noch so auf gesellschaftlicher Ebene?
Also eine wichtige Aufgabe oder vielleicht sogar die Ursprungsaufgabe der Tafeln war ja, die gibt es jetzt seit 33 Jahren und die haben sich mal in Berlin gegründet, weil sie eigentlich hauptsächlich Lebensmittel retten wollten. Also, das war der Ursprungsgedanke. Man muss sich das mal angucken. 11 bis 18 Millionen Tonnen werden jedes Jahr in Deutschland an Lebensmitteln vernichtet. Wenn man das umrechnet, sind das 15% der Ackerflächen in Deutschland, die nur für die Tonne produzieren. Und die Tafeln, die retten mittlerweile jede Minute 500 Kilo Lebensmittel. So, das ist also das, was die so im Kern betreiben. Aber ganz häufig geht es eben da auch so armutsbetroffenen Menschen, dass die auch gar nicht so sozial teilhaben können wie jemand, der Knete hat.
Ja,
das heißt, die sitzen tatsächlich viel zu Hause, können nicht so in Urlaub fahren, können überlegen sich, ob sie mal ins Kino gehen oder ins Theater oder sonst wohin, also essen gehen. All das, was für viele irgendwie völlig selbstverständlich ist, machen armutsbetroffene Menschen häufig nicht. Und deswegen haben Tafeln eben auch da eine wichtige Funktion und sind so ein Punkt, wo armutsbetroffene Menschen sich treffen, wo die sich austauschen können. Es gibt auch Tafeln, die zum Beispiel einen Café haben, bewusst das anbieten, so, ne, hier kann man mal mit anderen zusammensitzen auf dem Kaffee und kann hier einfach mal in Ruhe sitzen, sich austauschen.
So Leute, Hände waschen.
Und es gibt die Kindertafeln. Die bieten auch nicht alle Tafeln an, diese Einrichtungen. Die sind so verstreut, in Wuppertal zum Beispiel.
Bist du Kartoffel?
Da bekommen Grundschulkinder nach der Schule ein warmes Mittagessen und sie bekommen Hausaufgabenhilfe.
Zum Lernen und zum Freunde finden. Man kann man auch Freunde hier finden.
Es werden so Ausflüge organisiert. Ne? Also die bieten Kindern aus eher sozial schwachen Familien etwas, was sie in den Familien vielleicht nicht so bekommen. Und das alles wird aus Spenden finanziert.
Eine absolute gesellschaftliche Mehrwertarbeit, die die Tafeln da leisten.
Ja.
Dann lass uns doch jetzt einmal kurz auf die Struktur hinter dieser wichtigen Arbeit schauen. Wie sind Tafeln in Deutschland eigentlich organisiert?
Ja, das sind alles eigenständige Vereine, also jede Tafel organisiert sich letztendlich selbst, aber es gibt sogenannte Verteilzentren, also Zentren, die dann eben mehrere Regionaltafeln mit Lebensmitteln vor allem versorgen. Und in diesen Verteilzentren, also die haben große Kühlräume, die haben große Lager, da kommen ganz viele LKWs an. Wir waren bei dem Verteilzentrum in Dormagen.
Wenn der Volker gleich mit dem Tafel-LKW kommt, dann geben wir dem auf zwei Paletten, damit die Kölner auch was davon haben. Danke.
Da gibt es eine Chefin, die das schon seit 13 Jahren macht und die da wirklich jeden Tag, jeden Werktag zumindest, sitzt. Das ist Claudia Manusek, die alles im Blick behält und einen Fulltime-Job ohne Bezahlung hat, aber die das eben auch mit großer Leidenschaft weiterhin macht.
Also was mir an dem Job am meisten gefällt, ist die Vielfältigkeit.
Also sie sagt, es gibt keinen Tag, der wie der andere ist. Das genießt sie.
Das ist eine tolle Gemeinschaft. Wir haben hier 90 Leute, die hier arbeiten. Man kriegt viel mit. Man ist mitten im Leben und das ist wichtig.
Das ist für sie so der Grund, weshalb sie das macht.
Tafeln sind extrem auf solche ehrenamtlichen Helfer wie Claudia Manusek angewiesen. Und du hast ja eben gesagt, dass viel mehr Menschen in Deutschland bedürftig sind, als tatsächlich bei der Tafel auch einkaufen. Wären die Tafeln, so wie sie momentan aufgestellt sind, überhaupt in der Lage, wirklich allen von Armut Betroffenen zu helfen?
Nee, ganz sicher nicht.
Lebensmittel, die im Handel übrig geblieben sind oder gespendet wurden. Die Tafeln verteilen sie in Deutschland an etwa 1,5 Millionen Menschen. Vielerorts gilt aber ein Aufnahmestopp oder es gibt eine Warteliste.
Also die Tafeln haben eine sehr starke Nachfrage und es gibt Tafeln, die jetzt sagen, nee, wir können euch jetzt leider nicht mehr aufnehmen. Denn das, was die Tafel leisten kann, ist ja von zwei Faktoren abhängig. Einmal von den Lebensmittelspenden, die sie bekommen. Und das andere ist, es müssen ja auch Helferinnen und Helfer da sein. Also das sind die beiden Spenden, die einen spenden ihre Zeit und die anderen spenden Lebensmittel. Die müssen halt da sein und das ist begrenzt. Ja, also es gibt zurzeit 77.000 Helferinnen und Helfer bei der Tafel. 94% davon arbeiten ehrenamtlich. Und es gibt Lebensmittelspenden, aber die werden nicht mehr, sondern die werden momentan eher weniger, weil nämlich die Supermärkte besser haushalten. Die haben inzwischen bessere Tools, um genau zu berechnen, was sie wann brauchen, wie viel. Und deswegen schmeißen die weniger weg. Das ist ja erstmal sehr erfreulich und darüber freut sich die Tafel eigentlich auch, weil das sind ja im Ursprung Lebensmittelretter. Aber das bedeutet natürlich auch, sie haben weniger zum Verteilen und können weniger Menschen eigentlich mit Lebensmitteln versorgen. Deswegen, es gibt wirklich sehr viel mehr Menschen, die gerne Tafelkunde, Tafelkundin wären, es aber nicht werden können, weil die Tafeln sagen, wir schaffen es nicht.
Woher kommen denn dann die Lebensmittel für die Tafeln, wenn die Spenden von Supermärkten zurückgehen? Gibt es da irgendwelche Alternativen?
Die Tafeln versuchen das zu kompensieren seit einigen Jahren dadurch, dass sie selber aktiv werden und Lebensmittelhersteller und Herstellerinnen anschreiben oder antelefonieren. Mensch, habt ihr nicht Sachen, die ihr uns spenden könnt? Und das funktioniert meist ganz gut, weil auch da halt unglaublich viel vernichtet wird. Also wenn irgendwas mal falsch etikettiert wird oder wenn Lagerbestände geräumt werden müssen, ja, Lagerfläche dringend benötigt wird und das sind dann eben Lebensmittel, die diese Lagerflächen versperren schon seit vielen Wochen, dann rechnet man sich aus, ja, was ist jetzt günstiger? Ist es günstiger, die Lebensmittel zu vernichten oder und dafür diese Lagerfläche zu bekommen? Und deswegen wird da viel tatsächlich vernichtet, was die Tafel jetzt abgreift.
Ja, sehr gerne. An Obst und Gemüse, besonders auch an Äpfeln, sind wir immer interessiert.
Der einzige Festangestellte der Tafel in Dormagen kümmert sich um die großen Spenden der Lebensmittelhersteller.
Insofern, wenn Sie da Mengen haben, die Sie anderweitig vernichten müssten, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie die stattdessen spenden würden.
Hannes vom Papen heißt der und wir waren zum Beispiel dabei, als er Apfelbauern abtelefoniert hat und es tatsächlich geschafft hat, da einige Stiegen Äpfel noch klar zu machen, die ansonsten halt ja vielleicht im Moos gelandet wären, aber wahrscheinlich eher im Kompost.
Jetzt ist Deutschland ja ein Sozialstaat. Was würdest du sagen, sind Tafeln als Ergänzung zu den staatlichen Strukturen ein wirklich gutes Mittel, um Armut auch zu bekämpfen?
Armut bekämpfen tun die Tafeln sicherlich nicht, sie lindern Armut. Bekämpfen müsste sie der Staat.
Lebensmitteltafeln gibt es, weil der Sozialstaat seine Funktion nicht mehr erfüllt.
Das sagen auch Armutsforschende, zum Beispiel der Armutsforscher Christoph Butterwegge.
Tafeln können den Sozialstaat nicht ersetzen, sondern bestenfalls ergänzen. Ich halte insofern auch wenig davon, nur die Symptome zu bekämpfen. Man muss eigentlich an die Ursachen.
Er sieht das eben sehr kritisch, weil er sagt, es kann auch diese Arbeit der Tafeln, die ja eigentlich natürlich eine gute ist, aber diese Arbeit der Tafeln kann dazu führen, dass sich der Sozialstaat zurückzieht und sich eigentlich darauf verlässt.
Also insofern ist eigentlich die Politik verantwortlich dafür, Tafeln überflüssig zu machen, indem die sozialstaatlichen Leistungen ausreichen, um die Menschen in Würde leben zu lassen.
Ja, also die Tafeln, die haben da jetzt so ihren festen Platz. Und das ist natürlich eine Form von Missbrauch. Also so sieht es jedenfalls Butterwegge.
Also kann man ja vielleicht sogar sagen, verschärfen die Tafeln im Grunde genommen sogar das Problem mit ihrer Arbeit?
So sehen es manche, ja. Die Tafeln selber sehen es natürlich nicht so. Die sagen, wir tun das eine, ohne das andere zu lassen. Also wir helfen, so gut wir können. Wir retten Lebensmittel, wir verteilen Lebensmittel. Aber wir stellen durchaus auch Forderungen an die Politik. Das sind so Forderungen wie zum Beispiel den Mindestlohn zu erhöhen, also wirklich armutsfeste Löhne, bessere Absicherung für Kinder, schnellerer Zugang zum Arbeitsmarkt für Menschen mit Migrationsgeschichte. Das sind schon so Forderungen, die auch von der Tafel kommen. Da rede ich jetzt vom Dachverband, vom Bundesverband, der äußert sich immer wieder dazu. Aber der sagt auch, es ist ihm zu wenig, immer nur mit dem Finger auf die Politik zu zeigen und zu sagen, die müssen mehr machen. Ja, das ist zu einfach. Oder wünscht sich, dass sich viele Menschen, alle Menschen eigentlich mehr als Mitglied dieser Solidargemeinschaft verstehen und sich auch selber fragen, was kann ich denn beitragen? Was kann ich selber tun, um Armut zu lindern? Oder vielleicht sogar dazu beizutragen, dass Armut gar nicht erst entsteht.
Und du hast uns ja vorhin auch schon von den Kindertafeln erzählt, wo die Kinder nach der Schule ein Mittagessen und Nachhilfe bekommen und Ausflüge machen.
Ganz genau, ja. Also die bieten eben Kindern etwas an, was sie meistens in ihren Familien so nicht bekommen können. Und der Hintergedanke ist es eben, die Kinder so zu stärken, so fit zu machen, dass sie später nicht zu Tafelkunden werden. Also Armutsforschende sagen das auch, dass Kinder aus Familien mit Armutsbetroffenheit, dass die eben auch ganz häufig selber nicht die Kurve kriegen, sondern auch dann irgendwann armutsbetroffen sind. Und diesen Kreis, diesen Teufelskreis, den möchten die Kindertafeln durchbrechen. Und das finde ich sehr gelungen. Wir haben das auch miterlebt. Da gab es eine junge Frau, Lian, aus einer aus Syrien stammenden Familie, die 2015 hierher gekommen sind.
Die Kindertafel spielt eine Rolle in meinem Leben, weil ich dort ja auch aufgewachsen bin. Und mir wurde vieles gebracht, sowohl von Bildung als auch von selbstbewusst. Und wir haben hier gelernt, unsere eigene Meinung zu sagen, egal in welcher Form.
Lian, die ist also auch eine von den Kindern gewesen, die da nach der Schule Hausaufgabenbetreuung bekommen haben. Und mittlerweile ist Lian 17 Jahre alt, geht aufs Gymnasium und arbeitet selber ehrenamtlich jetzt in der Kindertafel einmal in der Woche, weil sie ein bisschen was zurückgeben möchte und weil sie den Kleinen natürlich auch sehr glaubhaft dann sagen kann, ihr könnt das schaffen. Ja, ihr könnt das schaffen. Eigentlich kann jeder von euch das schaffen.
Ich will den Kindern beibringen, dass man hier die Möglichkeit hat, alles zu tun, auch wenn es unmöglich ist.
Was müsste sich denn in Deutschland konkret ändern, damit Tafeln in Zukunft überflüssig werden?
Naja, das wäre natürlich schon hauptsächlich die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass nicht immer mehr, sondern eigentlich immer weniger Menschen in Deutschland soziale Not erleben.
Ideen und Rezepte zur Bekämpfung von Armut gibt es ja durchaus. Also wenn wir uns zum Beispiel die Kindergrundsicherung anschauen, dann ist das ja eine Idee, die genau darauf zielt, dass Kinder in unserer Gesellschaft nicht unter den Bedingungen von Armut leben müssen.
Ja, das sagt der Armutsforscher Holger Schonewill.
Also, dass die Renten tatsächlich ausreichen, um von Armut zu schützen, wären ja Initiativen, die eben auch dazu führen würden, dass Menschen zumindest nicht darauf angewiesen sind, im Alter zur Tafel gehen zu müssen. Das sind ja alles keine Ideen, die man jetzt neu erfinden müsste. Es käme darauf an, sie tatsächlich auch umzusetzen und zwar so umzusetzen, dass sie bei den Menschen ankommt und dass Menschen diese Rechte erstens haben und sie dann zweitens auch nutzen können.
Aber man könnte das Wort Sozialstaat ja auch so verstehen, dass eben alle Mitglieder dieses Sozialstaats auch tätig werden können. Also Stichwort Ehrenamt. Die Tafeln und andere Hilfsorganisationen sind ja darauf angewiesen, dass Menschen sich einbringen und ihre freie Zeit spenden. Und da gibt's auch Überlegungen, ob diese freie Zeit belohnt werden könnte. Also zum Beispiel durch Rentenpunkte. Ja, diesen Vorschlag gibt es, dass also Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, ab einer gewissen Zeit im Ehrenamt Rentenpunkte angerechnet bekommen. Aber Kritiker sagen, naja, wenn sich das Ehrenamt letztendlich finanziell niederschlägt, in, zum Beispiel eben in einer besseren Rente, dann widerspricht das ja eigentlich dem Gedanken des Ehrenamts, dass man Zeit spendet und schenkt. Und es ist ja nicht so, dass Ehrenamtler nichts zurückbekämen. Also das habe ich auch ganz häufig gehört, wenn man die fragt, so warum machst du denn das? Dann sagen die so, ja, weil ich ganz viel zurückbekomme. Das ist gar nicht so selbstlos, wie es aussieht. Also ich verspüre eine Sinnhaftigkeit, ich erlebe ganz, ganz viel Dankbarkeit und ich gehe meistens sehr glücklich nach Hause.
Ja, und Rosi, wie ist es jetzt mit Rosi eigentlich? Wird sie jetzt ihr Leben lang Kundin der Tafel bleiben?
Ich fürchte ja. Also in der finanziellen Situation wird sich nichts ändern, es sei denn, Rosi gewinnt doch mal im Lotto. Das hat sie ab und zu mal tatsächlich gemacht, hat sie mir gesagt.
Aber die zielen immer die verkehrten Zahlen.
Da hat sie noch nie was gewonnen. Aber Rosi trägt das auch, wie soll man sagen, also sie ist nicht verzagt. Sie hat sich eingerichtet in diesem Leben und sie ist sogar ein bisschen stolz darauf, weil sie sagt, ich habe mich schon immer durchgekämpft, ich schaffe das auch.
Manche packen das ja gar nicht, ne?
Sie hat dann einen Stolz. Sie sagt, andere hätten aufgegeben, ich gebe nicht auf.
Ulf, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ulf Eberle hat sich gemeinsam mit seiner Kollegin Tanja Reinhardt für den WDR das System Tafel genauer angeschaut. Den Film der beiden, Wenn das Geld nicht fürs Essen reicht, wie die Tafeln helfen, den verlinken wir euch in den Shownotes. Da lernt ihr neben Rosi noch einige andere Menschen kennen, die auf die Tafel angewiesen sind. Autor dieser Folge ist Julius Brezel. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Marc Hoffmann. Produktion Konrad Winkler, Jonas Teichmann, Jürgen Kopp und Marie-Noelle Swieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Ciao. Und jetzt noch ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Radio Wissen präsentiert jeden Tag überraschende Wissensgeschichten. Die sind immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Und für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Da geht es zum Beispiel um den Marshallplan und wie der umgesetzt wurde oder wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat und warum das Grübeln uns gefangen hält und was wir dagegen tun können. All das bei Radio Wissen, Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.